Ich möchte heute in der Predigt, unsere Predigtreihe heute so, ja, abschließen, ist eigentlich nicht das richtige Wort dafür, ist heute so eine Art Abschluss, den ich machen möchte, denn es ist eigentlich ein Dauerthema für Gott, was ihm auf dem Herzen liegt, das kann man dann nicht nur in 6 Wochen miteinander besprechen. Also insofern, es wird uns weiter begleiten und wie Oskar Krein vorhin ja gesagt hat, das wird uns zum Beispiel auch schon wieder an Karfreitag und an Ostern begegnen, weil Gottes Herzensanliegen ist nicht aus seinem Herzen zu kriegen. Da bleibt er einfach dran. Was liegt Gott für uns auf dem Herzen? Es ging jetzt in der Predigtreihe darum, dass Gott uns bei sich haben will, dass ihm ein gutes Miteinander wichtig ist. Ihr könnt die Predigten, wenn euch das interessiert, auf unserer Webseite nachhören. Und jetzt heute geht es darum, dass auch wir für ihn da sind. Auch das ist ihm ein Herzensanliegen. Ja, dass er uns einsetzen kann für seine Vorhaben in dieser Welt. Und ja, wenn er uns einsetzen möchte, dazu braucht es Vollmacht. Das ist das Thema, um das es heute gehen soll. Also andere Worte wären, dass es wirkungsvoll ist, dass das, was wir sagen, was wir tun, nicht ohne Wirkung bleibt, dass es etwas bewirkt, etwas verändert. Oder ganz flapsig ausgesprochen, dass das funktioniert, wofür Gott uns braucht. Ein Beispiel aus dem Alltag. Wir sind ja jetzt so seit 1,5 Jahren hier, mussten dann wieder Autos ummelden. Und ich habe schon erlebt, wenn ich ein Auto, wenn wir das auf meine Frau zulassen wollen, ich aber die Zulassung vornehme, dann geht das nicht. Kennt ihr vielleicht auch? Da braucht es eine Vollmacht zu. Ohne eine Vollmacht geht auf dem Amt gar nichts. Da fahre ich völlig umsonst hin. Ich kann noch so schön erzählen, dass es meine Frau ist, kann die Eheurkunde mitbringen. Ohne eine Vollmacht geht da nichts. Oder ein anderes Beispiel. Vor einigen Jahren lag eine hübsche kleine Karte in unserem Briefkasten. Da ist ein Päckchen für die Familie Meisinger abzuholen bei der Postfiliale da, ein paar Straßen weiter in Oberhausen. Da bin ich hingeradelt. Tja, und obwohl es so drauf stand auf der Karte, hier Päckchen für Familie Meisinger abholen, da und da, kriege ich es nicht ausgehändigt. Mir hat eine Vollmacht gefehlt. Ich habe gedacht, ich schnall ja jetzt ab. Ja, da steht der Name Meisinger, ich habe meinen Personalausweis, da steht auch ja drauf, dass ich da wohne. Ja, aber es können ja verschiedene Meisingers in dem Haus wohnen. Auf dem Päckchen stand nämlich nicht mein Name, auch nicht der Name meiner Frau, sondern der Name unseres Sohnes, Jan Philipp Meisinger. Ja, jetzt kann ja jeder daherkommen, ja, der in dem Haus wohnt und noch ja, denselben Nachnamen zufällig hat. Ja. Ja, Jan Philipp war damals Zweitklässler, da musste ich mir von ihm eine Vollmacht unterschreiben lassen. Ja. Also die hatten anscheinend schlechte Erfahrungen gemacht, ja, dass es anscheinend Missbrauch gab. Eine Geburtsurkunde hat dann in dem Fall auch gereicht, weil ein Zweitklässler noch keine Vollmachten ausstellen kann. Also, wir lernen, bestimmte Sachen sind nur zu machen, wenn man eine Vollmacht von demjenigen hat, für den man was erledigen soll. Und Jesus will, dass seine Jünger für ihn was erledigen, also gibt er ihnen Vollmacht. Und das ist das Bibelwort, das über der Predigtreihe stand. Das habe ich bei dem Warm-up-Gottesdienst 2 Wochen vor den 40 Tagen schon in den Blick genommen mit euch aus Markus 3, die Verse 14 bis 15. Auch das kann nachgehört werden im Internet. Und im Markus-Evangelium im 3. Kapitel heißt es, und Jesus bestimmte 12, damit sind die Jünger gemeint, damit sie bei ihm seien, also er will sie bei sich haben, das hatten wir am Anfang in der Predigtreihe. Und jetzt sind wir in dem Punkt, dass er sie aussende. Und letzten Sonntag ging es darum, dass wir Botschafter sein sollen. Also er sende sie aus zum Verkündigen, als Botschafter für Gott und seine Liebe. Und heute machen wir weiter. Und um Vollmacht zu haben, das ist jetzt unser Stichwort für den heutigen Gottesdienst. Und jetzt geht es noch weiter. Dämonen hinauszuwerfen, Vollmacht zu haben, Dämonen hinauszuwerfen. Ich gehe jetzt mal gleich auf die letzte Aussage ein, mit dem Dämonen hinauswerfen, weil es kann ja auch sein, dass wir Leute hier haben, die eher rationalistisch geprägt sind und die möchte ich nicht am Anfang der Predigt schon abhängen. Also, Dämonen, das sind laut Bibel Geistwesen, die Macht über einen Menschen ausüben können und der Betreffende kann die leider nicht aus eigener Kraft loswerden. Das ist die Auskunft der Bibel, das finden wir im Neuen Testament. Ich persönlich bin überzeugt, dass es diese Kräfte und Mächte tatsächlich gibt und dass das Neue Testament uns im Neuen Testament nicht Märchen erzählt werden, sondern dass Gott uns durch Jesus helfen möchte, durch das, was im Neuen Testament berichtet ist, damit wir gegen solche Mächte nicht machtlos dastehen. Und es ist auch Erfahrung in anderen Kulturen, dass es diesen Machtbereich wirklich gibt. Und ich weiß auch von solchen Erfahrungen hier von Leuten, die ich persönlich kennengelernt habe im Laufe meines Lebens. Also auch hier in Deutschland gibt es solche belastenden Erfahrungen. Ich werde aber jetzt nicht in der Predigt auf Dämonen weiter eingehen, sondern ich will mich auf Vollmacht fokussieren. Denn das Rausschmeißen von bösen Geistwesen, das ist nur ein sehr spezieller Teil von Vollmacht. Wenn man sich anguckt zu dem Bibeltext, Parallelstellen im Matthäusevangelium, im Lukasevangelium, dann sieht man, dass Jesus da auch den Auftrag gibt, nicht nur die Dämonen rauszuschmeißen, sondern auch Krankheiten zu heilen. Oder außerdem stellt man fest, wenn man sich im Neuen Testament so umschaut, dass von Vollmacht auch die Rede ist, wenn Jesus spricht, dass die Leute, die Jesus zugehört haben, oft staunten, dass Jesus eine Vollmacht hatte in dem, was er gesagt hat. Das war nicht nur irgendwie bla bla oder so, wie ihre zeitgenössischen Theologen halt über Gott geredet haben. Das klang dann hochgelehrt und ja auch super wichtig, aber es hat mit ihrem Herzen nichts gemacht. Und die Leute, die Jesus zugehört haben, die haben gespürt, da ist eine andere Kraft, eine andere Power dahinter. Das hatte eine Bedeutung, das hatte Gewicht, auch wenn es ihnen vielleicht nicht gefallen hat, aber sie haben gespürt, da redet jetzt nicht einfach nur ein Mensch. Das hat was Göttliches. Also wenn wir da mal so im Neuen Testament so insgesamt schauen, Jesus hatte eine unglaubliche Vollmacht. Das taucht immer wieder auf, in allen drei Aspekten, in dem, was er gesagt hat, wie er Kranke geheilt hat und wie er Dämonen rausgeworfen hat. Und wir haben ja heute Palmsonntag, da erinnern wir uns ja an den Einzug von Jesus in Jerusalem. Also in der Vollmacht von Jesus konnte man sehen, er ist der wahre König dieser Welt. Unsichtbar, nicht für alle erkennbar, kaum sichtbar damals. Aber er ist der wahre König dieser Welt, weil sogar die Geister ihm untertan sind, ihm gehorchen müssen. Sogar über die Dämonen hat er Macht. Aber er reitet auf dem Esel nach Jerusalem, weil aus der Sicht dieser Welt Gott wie ein Esel ist, so ungefähr. Mit dem können wir nichts anfangen, den brauchen wir nicht und deswegen wurde er ja auch ans Kreuz genagelt. Und Gott liebt uns so sehr und deswegen hat er es mit sich machen lassen. Aber das ist dann Thema Karfreitag, Ostern. Jetzt die Frage, woher hatte Jesus diese enorme Vollmacht? Woher hatte Jesus seine unglaublich krasse Vollmacht? In dem, was er weitergegeben hat, in Worten, wie er Menschen begegnet ist, wie er Kranke geheilt hat, wie er Dämonen ausgetrieben hat. Woher kam diese Vollmacht von Jesus? Sie kam, und diese These stelle ich jetzt in den Raum, zu 100% aus seiner Verbindung zu Gott. Diese Vollmacht kam nicht aus seiner Göttlichkeit, dass er als Sohn Gottes hier auf der Erde war. Denn wenn wir ernst nehmen, was im Neuen Testament steht, zum Beispiel Philipper 2, dann hat Jesus, obwohl er Gott war und von Gott ausging, als er hier auf die Erde kam, hat er sich all dessen entledigt, was er an himmlischer Macht gehabt hat. Er hat im Grunde auf sein gesamtes himmlisches Machtpotenzial als Mensch gewordener Gott verzichtet und ist wirklich uns gleich geworden, uns Menschen. Jesus hat sich komplett als der Mensch gewordene Gott denselben Bedingungen und Begrenzungen unterworfen, unter denen unser Leben auch stattfindet, als Geschöpfe Gottes. Deswegen ist Jesus genauso aufgewachsen wie wir normalen irdischen Menschen auch, obwohl er von göttlicher eindeutig 100% göttlicher Abstammung war. Wenn Jesus jetzt aber wirklich genauso den menschlichen Begrenzungen und Gegebenheiten unterworfen war wie wir, wie hat er dann seine Wunder vollbracht? Das ist die spannende Frage. Und das hat er eben nicht aus sich selbst rausgemacht, so nach dem Motto, ich kann das und ich mache das, weil ich es kann, mache ich es. So sind wir Menschen ja drauf. Sondern Jesus hat es nur gemacht, nur machen können, über seinen Vater im Himmel. Und zwar aufgrund seiner Verbindung zum Vater, wegen dem guten Draht, den er zu ihm hatte. Also nach dem Motto, ich kann das nicht, aber ich frage mal nach. Ich frage um Hilfe. Ich gucke mal, was mein Vater im Himmel dazu meint. Ich denke da zum Beispiel an die Situation, wo Jesus einer Frau begegnet ist, deren Sohn war gerade gestorben, und im Bibeltext lesen wir, wie Jesus erschüttert war über das, was er da gesehen hat, dass ja, die Frau einfach wirklich von Schmerzen geplagt war über den Verlust ihres Sohnes, und es ging Jesus durch die Nieren, in die Eingeweide ist es ihm gefahren, was er da wahrgenommen hat. Und ich stelle mir vor, dass er dann einfach gefragt hat, Vater im Himmel, die Frau ist so traurig, ihr einziger Sohn ist tot, können wir da nichts machen? Na, hat er von ihm empfangen wahrscheinlich, ja, dann könnte man wieder lebendig machen. Wow, machen wir ihn wieder lebendig? Aber dann musst du mir sagen, wie das geht. Okay, das soll ich tun? Alles klar, dann mache ich das. Dankeschön. Und wir machen es. Und es ist berichtet, er hat den Sohn wieder ins Leben zurückgeholt. Im Johannesevangelium, da können wir immer wieder an Stellen dann entdecken, wie Jesus genau uns einen Einblick gibt in diese Abhängigkeit von ihm, von seinem himmlischen Vater. Ich lese mal kurz vor, Johannes 5, Verse 19 bis 20. Da sagt er zu den Leuten, die ihm zuhören, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn, also er, kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke zeigen als diese, damit ihr euch wundert. Also was der Vater im Himmel vorhat, was er hier auf der Erde tun möchte, durch den Glauben seines Sohnes an ihn, das kann er tun, wenn der Sohn auf ihn hört. Und das ist das, was wir im Johannesevangelium am klarsten erkennen können. So hat es funktioniert. Daher hatte Jesus seine Vollmacht durch die völlige Abhängigkeit von seinem himmlischen Vater. Wenn das stimmt, was ich jetzt gerade ausgeführt habe, wenn das die Wahrheit ist, dann heißt es doch, dass das, was Jesus getan hat, kein für uns unerreichbares Ideal ist, sondern dass Jesus in seiner Person, als Mensch gewordener Gott, dass der aber trotzdem ein reales Modell war für das, was Gott an Potenzial in jeden von uns reingelegt hat. Und dass Gott das, was er durch Jesus getan hat, genauso in jedem von uns und durch jeden von uns tun kann und will. Es hängt letztlich nur davon ab, wie unsere Verbindung zu Gott ist. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Also, was war das Geheimnis von der Vollmacht von Jesus? Sein perfekter Draht zu Gott. Wie bekommt man einen guten Draht zu Gott? Das kann man eigentlich sich gut überlegen. Wie bekommt man einen guten Draht zu Menschen? Man kann sich ja jetzt mal so vorstellen, die Männer zur Angebeteten, die man verehrt, wo man gerne ihren Herz erobern würde. Oder umgekehrt, ihr Frauen könnt überlegen, euer Angebeteter, den euren Verehrer so. Wie bekommt man guten Draht zu demjenigen? Man studiert denjenigen. Man beobachtet, was diejenige tut, wie sie sich verhält. Was mag sie, was kann sie nicht ausstehen. Man fragt vielleicht Leute, die sie kennen, ja, ein bisschen aus, was gibt es über die zu wissen? In heutigen Zeit wird man im Internet mal gucken, gibt es da eine Website von derjenigen, wie stellt sie sich da? Man wird die Posts lesen, was schreibt sie so ständig täglich rein da ins Internet, wie sie so drauf ist, was ihr wichtig ist. Vielleicht hat sie auch bei YouTube ein Video eingestellt. Man guckt, ob sie für Messages empfänglich ist. Schickt mal selber per WhatsApp irgendwas, wenn man an die Telefonnummer rankommt. Und irgendwann traut man sich vielleicht, nimmt einen Telefonhörer in die Hand, das Handy, telefoniert direkt mit ihr, verabredet sich, unternimmt was, kriegt man mit, der hat bestimmte Projekte am Laufen, dann guckt man, ob man da mitarbeiten kann, ob man da reinkommt, damit man sich besser kennenlernt. Und irgendwann ist vielleicht der Punkt dann da, wo man merkt, wow, das ist wirklich die Frau für mein Leben und die mag mich auch und dann teile ich jetzt mein Leben fortan mit ihr. Und wenn ich dann mein Leben mit ihr teile, dann tue ich natürlich das, was ihr Freude macht, zum Beispiel dann im Sitzen pinkeln, auch wenn ich das völlig unmännlich finde, ja. Wie bekommt man einen guten Draht zu Gott? Und die Frage ging's. Wie studiert man Gott? Ah ja, für uns Christen eigentlich selbstverständlich, über die Bibel. Klar, wichtig, Bibel. Ja, da ist ja über 1000 Jahre Geschichte mit Gott festgehalten worden. Ja, was wird da über Gott berichtet? Was war Gott wichtig? Warum war ihm das so wichtig, dass es sogar ja heute noch nachzulesen ist, nach über 2.000 oder 3.000 Jahren? Man entdeckt in der Bibel, ja, was kann Gott gar nicht ab? Wie hat er sich geäußert? Wie ist er drauf? Sein Herzschlag, den kann man in der Bibel finden. Man kann Gott auch in dieser Welt studieren, denn diese Welt hat Gott ja geschaffen. Er hat ja seine Herrlichkeit in diese Welt reingelegt. Und man kann beobachten, man kann studieren, was passiert eigentlich so in dieser Welt? Und wie erklärt die Bibel das, was man so in der Welt vielleicht nicht versteht, was hier passiert? Und was sagen Leute, die Gott besser kennen als ich selber über Gott, die schon viel mehr Erfahrung mit ihm gemacht haben? Und man kann Gott auch im eigenen Leben studieren, indem man anfängt eben, ja, mit ihm zu reden, mal die Möglichkeiten nutzt, die in der Bibel eröffnet sind. Ja, ich kann immer mit ihm reden. Ich kann ihm sagen, wie es mir geht. Ich kann ihm meine Fragen stellen. Mal gucken, was ich vielleicht an Antwort von ihm kriege. Und wenn ich dann eine Antwort von ihm bekomme, dann auch machen, was ich von ihm höre, weil kommt ja von Gott. Und wenn ich merke irgendwie, oh, wir haben uns jetzt so gut kennengelernt, der liebt mich ja echt. Und ich will auch eigentlich nicht mehr ohne ihn sein, dann das Leben mit ihm teilen und dann halt so leben, dass es ihm Freude hat. Also Beispiel mit dem im Sitzen pinkeln, ja, dass man wirklich das ernst nimmt, was der einem wichtig ist, was dem am Herzen liegt. Es ist interessant, wenn wir ins Neue Testament schauen, da steht in der Bibel nicht so viel über den jungen Jesus, also so als Kind, Kindheitsgeschichten gar nicht, so ein bisschen Geburtsgeschichten. Und dann erfahren wir nochmal kurz mit 12 Jahren, da kriegen wir einen kurzen Einblick in den jungen Jesus. Der hatte so einen guten Draht mit 12 Jahren zu Gott, dass die ganzen studierten Theologen, mit denen er da mal im Tempel rumgequatscht hat, ja, dass die völlig baff waren, wie gut er mit seinen 12 Jahren Gott schon kannte. Man könnte sagen, ganz menschlich, von nichts kommt nichts. Ohne Zeit mit Gott gibt es auch keine Verbindung mit Gott. Das ist genauso wie in einer menschlichen Beziehung. Wenn ich keine Zeit mit meiner Frau verbringe, wird die Beziehung auf der Strecke bleiben. Ja, und ohne gute Verbindung zu Gott auch keine Vollmacht. Das gilt ganz grundsätzlich. Jetzt gibt es aber noch was Spezielles zum Thema Vollmacht. Vollmacht braucht immer einen Vollmachtgeber. Jesus, er wurde von seinem Vater im Himmel auf diese Erde geschickt. Das heißt, sein Vater im Himmel war der Auftraggeber, war der Vollmachtgeber. Und das war die Basis für die Vollmacht von Jesus. Und nur deswegen hat Jesus dann eben auch diesen total guten Draht zu Gott überhaupt haben können. Das ist der Unterschied zwischen ihm und uns. Im Predigttext ruft Jesus ja diese 12 da zu sich, damit sie bei ihm sind, also damit sie einen richtig guten Draht zu ihm, Jesus, kriegen. Das heißt, Jesus soll dann der beste Freund der Jünger sein, ihr Coach, ihr Trainer. Und dann heißt es ja weiter, damit er sie aussende. ich paraphrasiere das jetzt mal, als Botschafter mit Vollmacht, dass sie als solche ausgesandt werden können. Das heißt, da gibt Jesus ihnen dann den Auftrag und die Vollmacht. Er ruft sie zu sich und jetzt sagt er hier, Auftrag, und dazu kriegt er auch die nötige Vollmacht. Also wir haben Jesus als besten Freund, Coach und Trainer und aber auch als Auftraggeber, als Vollmachtgeber. Wie passiert es heute mit diesem, dass wir Vollmacht bekommen können? Ich habe einen Bibeltext gefunden, der das sehr schön aufzeigt. Der steht im Johannesevangelium am Anfang, in Johannes 1, Verse 11 bis 12. Da heißt es über Jesus, er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, schenkte er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die auf seinen Namen vertrauen. Die, die ihr diesen Text vielleicht kennt und im Ohr habt, gerade zum Beispiel in der Luther-Übersetzung, ihr wundert euch vielleicht, dass da Vollmacht steht. Ich habe es im Griechischen nochmal nachgeschaut. Es steht da wirklich das Wort Exousia. Das ist das Wort, was auch in dem anderen Text, den ich euch vorhin gezeigt habe, wo Jesus die Zwölf beruft, was da auch verwendet ist. Es wird bei Luther übersetzt mit Macht. Denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Das habe ich nie geblickt, was das heißt. Viele Bibelübersetzungen übersetzen es mit Recht, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, das konnte ich dann schon besser verstehen. Andere übersetzen es mit Anrecht, Vorrecht. Aber wenn man jetzt einfach mal dieses Wort, was da im Griechischen steht, ernst nimmt, damit ist Handlungsvollmacht gemeint. Und zwar eine Handlungsvollmacht, die man hat durch eine Position, in der man steht, die man inne hat. Also in einer vorgegebenen Ordnung hat man eine bestimmte Position. Und deswegen hat man einfach eine Handlungsvollmacht, egal ob man die jetzt ausübt oder nicht. Jetzt an dem Beispiel eines Pförtners einer Firma versuche ich jetzt mal deutlich zu machen, was Exousia da meint, diese Vollmacht. Die Vollmacht eines Pförtners. Er darf die Leute reinlassen oder auch nicht. Und es hat ihm kein anderer was zu sagen, außer seine Vorgesetzten. Das heißt, er hat eine Befugnis aufgrund seiner Stellung in der Firma. Er ist der Pförtner dieser Firma und er entscheidet darüber, wen darf ich reinlassen und wen nicht. Nach den Vorgaben der Chefs natürlich. Und das Spannende ist bei dem Pförtner, der ist auch in dieser Stellung des Pförtners, wenn er zu Hause in seinem Bett liegt und schläft oder im Urlaub ist. Und er ist genauso mit dieser Befugnis ausgestattet, auch wenn er in seiner Pförtnerbude eingedöst ist und da ein Nickerchen macht. Also was hier in diesem Bibeltext im Johannesevangelium ausgesagt wird, es gibt etwas, wodurch wir zu Kindern Gottes werden und dadurch auch Vollmacht erhalten. Wir werden von Gott in der Stellung ihm gegenüber in die Stellung von Kindern gesetzt. Also wir erhalten, wenn wir an Jesus glauben, die Position von Kindern. Und das will ich auch nochmal an einem Beispiel erläutern. Wie ist das bei einem Kind von einem Firmenchef? Das Kind eines Firmenchefs hat einen ganz anderen Zugang zum Boss als irgendein Angestellter. Sogar der Geschäftsführer, wenn es der höchste Angestellte der Firma ist, wenn der jetzt möchte, dass sein Chef eine 500.000 locker macht für soziale Zwecke, dann braucht der richtig gute Argumente seinem Chef gegenüber. Und selbst dann ist es bei einer 500.000 sehr fraglich, ob der Chef das machen würde. Und jetzt stellt euch mal vor, dieser Chef hat einen Sohn, hat eine Tochter, mit der er von Herzen verbunden ist. Und jetzt kommt so ein Sohn oder so eine Tochter zu ihm und sagt, ey, da gibt es ein Projekt, das liegt mir so am Herzen, da müssen wir unbedingt, ey, wir haben doch so viel Knete, Vati, müssen wir irgendwie locker machen, wir müssen diese 500.000 hinkriegen, ja. Ja, dann brauchst auch gute Argumente natürlich, weil eine 500.000 macht auch ein wohlhabender Firmenchef nicht einfach mal so locker. Aber da gibt es noch diese ganz andere Ebene, diesen familiären Herzschlag, eine Verbindung, die wesentlich tiefer ist als nur die am Zweck orientierte Verbindung zu dem Geschäftsführer. Und das gewichtigste Argument könnte vielleicht auch von der Tochter oder dem Sohn sein, Vati, Ich bin bereit, auf mein Erbe zu verzichten, damit du die 500.000 locker machst. Und vielleicht gewinnt das ja das Herz des Pharisäers. Der lebendige Gott, der Schöpfer dieser Erde, der dieses unglaubliche Werk hier vollbracht hat, was die Wissenschaft immer noch erforscht und sie kommt und kommt nicht zum Ende und mit jeder neuen Erkenntnis tauchen neue Fragen auf. Dieser Gott möchte uns als seine Kinder haben und er möchte uns in die Stellung, in die Position, in die Exousia der Kinder Gottes versetzen. Wir dürfen wie Jesus Bevollmächtigte sein, obwohl wir Sünder sind, obwohl wir es verkackt haben eigentlich und ja, Gott uns aber trotzdem liebt und sein Herz weiter für uns schlägt. Das ist ja das, was wir an Ostern feiern werden, jetzt Karfreitag und Ostern, Ostersonntag. Dass Jesus für uns gestorben ist, um aus uns von Gott abgeschnittenen Kindern, durch die Sünde von Gott abgeschnitten, getrennten Kindern, wieder mit Gott verbundene Kinder werden zu lassen. Jesus hat das ja alles auf sich genommen, unsere Sünde, das Schlechte in unserem Leben, das Schwierige, damit uns das nicht mehr trennt, dass es soll beseitigt sein, ein für alle Mal, dass wir wirklich ohne Angst und ohne Skrupel auf die Chefetage kommen können zu unserem himmlischen Vater und unsere Anliegen vorbringen können und dann schauen, was er draus macht. Durch unseren Glauben an Jesus, wenn wir Jesus erkennen als den uns von Gott geschenkten Mittler zu Gott, als die Brücke zu Gott, diese Brückenfunktion, die Jesus hat, dass Jesus unser Erlöser ist und uns wieder mit Gott zusammenbringt. Durch unseren Glauben, unser Vertrauen auf Jesus werden wir nach Aussage von Johannes 1 wieder in den Stand der Kinder Gottes versetzt. Und dann steht uns alle Vollmacht zur Verfügung, die Gott seinen Kindern gibt, einfach weil wir seine Kinder sind und nicht nur irgendwie Geschäftsführer oder Handlanger in seiner Firma. Das gilt für uns alle, die wir uns als Christen sehen, die wir an Jesus glauben, als unseren Erlöser, als unseren Herrn. Das gilt. Wir haben dadurch alle himmlische Vollmacht zur Verfügung, die Gott bereitstellt. Alle himmlische Vollmacht für die irdischen Probleme, die es hier gibt. Und jetzt die spannende Frage. Warum ist von dieser himmlischen Vollmacht so wenig zu sehen, dass wir in der Lage sind, die zu nutzen für die irdischen Probleme? Wenn wir uns anschauen, was in den Evangelien über Jesus und sein Werk und auch das seiner Jünger berichtet ist. Wenn wir uns anschauen, wie nach der Himmelfahrt von Jesus und der Ausgießung des Heiligen Geistes die ersten frisch gebackenen Christen unterwegs waren, die hatten Vollmacht. Das hat Auswirkungen gehabt. Warum ist es so mau in der Christenheit? Kann es vielleicht daran liegen, dass wir nur wenig davon begriffen haben, was es wirklich bedeutet, Kind Gottes zu sein und himmlische Vollmacht zu haben? Kann es sein, dass wir deswegen so wenig Vollmacht haben, weil wir in der Christenheit sehr viel Wissen über Gott angehäuft haben und über seinen Sohn Jesus Christus, aber seinen Herzschlag nicht wirklich kennen und nicht wirklich spüren können? Kann es daran liegen, dass wir so wenig Vollmacht haben, dass in unserer Christenheit Leben und Glauben weit auseinanderklaffen, was Außenstehende manchmal viel schneller merken als wir selber, weil wir betriebsblind sind? Ich denke da an einen sehr prominenten Kritiker der Kirchen, Nietzsche. Der es in seinem Buch, Also sprach Zarathustra, so formuliert hat: Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Was Nietzsche da beschreibt, ist Unglaubwürdigkeit. Könnte es daran liegen, dass so wenig Vollmacht zu sehen ist bei uns Christen, dass auch wir Christen viel mehr an vielen Stellen am irdisch Vergänglichen hängen als an dem himmlisch Ewigen? Wer möchte, der kann sich nachher ein Arbeitsblatt draußen mitnehmen oder es über die Webseite runterladen und das Thema vertiefen. Also wer sich ernsthaft damit auseinandersetzen möchte, der müsste da eigentlich fündig werden können bei den ganzen Bibelstellen, die ich da zusammengetragen habe. Ich möchte zum Ende der Predigt, ja, eine Zusammenfassung kann ich nicht machen von dem Thema, aber ich möchte nochmal festhalten am Ende der Predigt. Von der Bibel her, vom Neuen Testament ist ganz klar, dass Gott auf dieser Welt den Menschen begegnen will. Und dass er diese persönliche Begegnung durch diejenigen machen möchte, die bereits an Jesus glauben. Gott hat sich für diesen Weg entschieden, durch den Glauben seiner Anhänger den anderen Menschen zu begegnen. Und seine Anhänger, die Anhänger von Jesus, die sollen bevollmächtigte Botschafter sein für ihn und seinen Sohn Jesus. Und jetzt möchte ich dir die Frage stellen zum Ende dieser Predigt. Willst du das sein? Willst du das werden? Ein bevollmächtigter Botschafter für Gott und für seine Liebe, für seinen Sohn Jesus Christus. Willst du das sein? Willst du das werden? Wenn du diese Frage für dich mit Ja beantworten kannst, und du spürst, dass der lebendige Gott jetzt durch meine Worte zu dir spricht, du aber noch kein Kind Gottes bist, noch nicht sicher bist, gehöre ich zu ihm, dann werde durch Jesus Kind Gottes. Und dann wirst du es mit allen himmlischen Befugnissen. Mach es, zöger nicht länger. Und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist oder ganz frisch dabei bist, dann lerne von Jesus, was es bedeutet, Gottes Kind zu sein. Und such in der Bibel nicht primär Wissen, das dort zu finden, sondern such vor allem den Herzschlag Gottes, dass du den spüren kannst, dass du damit connecten kannst. Und nimm auch Rückmeldungen anderer ernst, wo sie dir spiegeln, dass vielleicht Glaube und Leben auseinanderklaffen bei dir. Und nimm insbesondere Rückmeldungen von Nichtchristen ernst, die haben meistens den am besten unverstellten Blick. Und lass dir von Gott die Augen und das Herz öffnen für das Himmlische und das Ewige. Denn dann brauchst du nicht mehr an dem Irdischen und Vergänglichen hängen. Das ist auch eine Erleichterung für dich. Gott braucht vollmächtige Botschafter für das Gute, was er hier auf dieser Erde anrichten möchte. Und so einen vollmächtigen Botschafter möchte Gott aus dir machen. Amen.